Ich möchte dich auf eine Reise mitnehmen. Auf eine besondere Reise. Auf eine Zeitreise. Stell dir vor, du befindest dich im Jahre 1944 in Frankreich. Mitten auf einem Feld, es ist brüllend heiß und du befindest dich mitten im Krieg. Du siehst eine Scheune und auf diesem Feld sind zwei Soldaten, Deutsche. Der eine davon ist mein Großvater. Der andere ist sein Freund, sein Kamerad. Und die beiden versuchen in den Kampfhandlungen Schutz zu finden und meinen, dass sie das in der Scheune tun können. Bewegen sie auf die Scheune zu, erst robbend, langsam und vorsichtig. Und als sie meinen, dass es nun ginge, wenn man sich leicht aufrichtet, wenn man gebückt vorwärts rennen würde, würde man den Rest der Strecke überwinden können. Und zuerst richtet sich der Kamerad, der Freund von meinem Opa auf, mein Opa danach, und im gleichen Augenblick, als der Freund sich aufrichtet, wird er tödlich getroffen, ins Herz getroffen zusammen. Und mein Opa sieht das und lässt sich wieder fallen, und in dem Moment, wo er sich fallen lässt, macht er so eine leichte Drehbewegung nach links, glaube ich, war es. Das hat er mir immer erzählt. Und in diesem Augenblick spürt er einen Schlag in seinem Bauch. Wie ein Boxschlag, hat er mir das immer berichtet. Und fällt getroffen um. Da war wohl in dieser Scheune bereits der Feind. Und es war ein Scharfschütze, einer, der in der Lage war, innerhalb von Sekunden zwei tödliche, gezielte Schüsse abzugeben. Er hatte den Freund seines Großvaters sofort tödlich niedergestreckt. Und den zweiten Schuss innerhalb von Sekunden abgegeben, der er auch getroffen hat. Und wenn er sich nicht seitlich um die Flugbahn der Kugel, so hat er mir es immer erzählt, wegbewegt hätte, dann wäre die im Kerzen eingeschlagen. So ging sie in die Leber. Und jetzt fragst du dich vielleicht an dieser Stelle, wie ist es denn weitergegangen? Denn andernfalls hätte ja vielleicht meine Oma mir nur vom traurigen Tod des Großvaters erzählen können und nicht von den Umständen. Wie ist er denn aus dieser gefährlichen Situation herausgekommen? Er muss ja überlebt haben. Und neben diesem schier unglaublich beängstigenden Feind, der wirklich töten konnte, eine Maschine innerhalb von Sekunden zwei Schüsse abgeben auf zwei Personen, hat mich immer am meisten beeindruckt, was jetzt kommt. Meine Kinder würden wahrscheinlich sagen, ja klar, da kam bestimmt jetzt ein Bomber und hat von oben die Scheune mit einer Bombe vernichtet. So ähnlich wie bei der Soldat James Ryan, kennt ihr, da gibt es die eine Szene, da schießt er immer auf diesen Panzer und mit dem letzten Schuss seiner Pistole, da geht der Panzer in die Luft, weil, ja klar, da kam der Flieger von oben und hat den Panzer vernichtet. Oder der Superheld kommt und rettet die irgendwie alle, tötet vielleicht ein anderer Scharfschütze den Scharfschützen. Nee, so war es nicht. Es war ganz anders. Mein Großvater versuchte, sich aus dieser Gefahrenzone rauszubewegen. Er warf deutlich sichtbar sein Gewehr weg, hielt mit der einen Hand seine Wunde und hielt die andere Hand hoch, als Zeichen, dass er sich ergeben würde. Und ist ganz langsam rückwärts rausgegangen, gebückt und so raus, aus dieser Szene. Und dieser Schütze hat nicht einen einzigen weiteren Schuss abgegeben. Nicht einen. Der ärgste Feind meines Großvaters hat ihn ziehen lassen. Er schenkt ihm sein Leben. Übrigens, die Kugel, die ihn so schwer verletzt hatte, die blieb da drin, die war in die Leber eingedrungen und musste drin bleiben, die konnte nicht operativ entfernt werden. Die hatte beim Eindringen durch die Hitze alle Gefäße verschlossen, und wenn man sie entfernt hätte, dann wäre verblutet. Ich habe Röntgenbilder davon gesehen. Das hat die Zeit seines Lebens beeinträchtigt und trotzdem war er diesem Menschen so unglaublich dankbar, dass er ihn hat leben lassen. hat doch seinen Freund getötet. Krasse Geschichte. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, was hat denn diesen Feind da in der Scheune bewogen, meinen Großvater zu verschonen? Ihn am Leben zu lassen. Und vielleicht ist es dir aufgefallen, ich habe jetzt in dieser Geschichte mehrfach das Wort Feind verwendet und immer wieder davon erzählt, wer der Feind ist. Aber wer war denn damals eigentlich der Feind? Wer war denn damals der Gute und wer war der Böse? Bevor ich auf diese Frage zurückkomme, möchte ich noch eine andere Geschichte erzählen. Die ist viel kürzer, vielleicht ein bisschen lustiger, weil ich habe sie selbst erlebt. Das war in der Grundschulzeit. Wir lebten damals in Düsseldorf in einem bestimmten Stadtteil und ich hatte einen Fußweg von 10 Minuten zur Schule. Und genau dort bin ich ihm das erste Mal begegnet. Damals wusste ich nicht, dass er den gleichen Vornamen trug wie ich. Aber gut, ich meine, Klaus war damals hip. Jeder zweite Junge hieß Klaus, natürlich nicht wie ich, mit C, sondern mit K geschrieben. Klar, also man musste Klaus mit K sein. Aber ich wusste eins, ich wusste, dass er mir Angst machte. Und das wollte er auch. Er machte sich einen Spaß daraus, anderen Kindern auf dem Schulweg aufzulauern. Sie zu erschrecken, ihnen Angst zu machen, sie zu bedrohen. Und dann hatte er noch so eine kleine Gruppe von Unterstützern. So die Klaus-Klar-Bande. Ja? Die Klaus-K-Bande. Die gehörten dazu und ja, die verbreiteten Angst und Schrecken unter den Gleichaltrigen und unter den Jüngeren. Einmal, da konnte ich Klaus mit K nur ganz knapp von meiner eigenen Haustüre entkommen. Ich flüchtete mich in den Hauseingang, schloss schnell noch die Tür und er stand davor und rief hinter mir her: Jetzt weiß ich, wo du wohnst. Heute würde vielleicht einer sagen, ich weiß, wo dein Haus wohnt. Aber es brachte mir nur den Ruf eines Feiglings ein. Und er nahm sich wahrscheinlich vor, mich noch mehr zu ärgern, sich noch mehr auf mich zu konzentrieren. Und weil wir nun einmal in der gleichen Siedlung lebten und weil wir nun einmal den gleichen Schulweg hatten, musste ich mir was überlegen. Das führte dann dazu, dass ich entweder überhaupt völlig vermied, in die Schule zu gehen. Ich erfand diverse Krankheiten, die immer natürlich mit Bauchschmerzen einhergingen, deren Tatsächlichkeit und Wahrheit meine Eltern natürlich schwer widerlegen konnten. Auf der anderen Seite war das natürlich auch nicht immer möglich, also fiel mir dann das Gleiche ein, was bei den Lehrern zu tun. Da hatte ich dann auch oft Bauchschmerzen und musste dann einfach früher von der Schule weg. Das muss natürlich irgendwann mal auffallen. Irgendwann sagte mal jemand, sag mal, du hast so oft Bauchschmerzen, Klaus. Warst du denn schon mal beim Arzt? Also konnte ich das nicht mehr machen. Naja, und dann musste ich mir andere Strategien überlegen. Da kam ich dann auf die Idee, diverse Todesfälle zu erfinden. Da sind Omas gestorben, Opas, Onkels, Tanten. Und da musste ich wegen der Trauer früher nach Hause oder wegen der Trauerfeier oder was auch immer. Und dann, als mir keiner mehr einfiel, ganz arg, ganz am Schluss, habe ich sogar meine Mutter sterben lassen. Und da war es dann vorbei. Also ich meine, das haben sie mir dann wirklich nicht mehr abgenommen. Ja, und dann, gut, dann haben sie bei mir oder bei meinen Eltern angerufen und die Sache flog auf. Ja, das Ende vom Lied war dann, dass ich mit Klaus mit K und Klaus mit C zum Direktor mussten. Und er verlangte von uns am Ende dieses Gesprächs, wir müssen uns jetzt versprechen, ab jetzt beste Freunde zu sein. Und weißt du was? Das hat geklappt. Ab dann war Klaus mit K mein bester Freund. Und ich brauchte vor keinem mehr Angst haben. Ich hatte meine Ruhe und das war prima. Alle hatten Respekt vor ihm und auch vor mir. Denn ich hatte ja den starken Klaus mit K an meiner Seite. Heute würde ich sagen, eine geniale Lösung Gottes. Ja? Er hat aus meinem schlimmsten Feind, der mich wirklich, ich weiß nicht, wie lange es war, aber das erste, vielleicht sogar fast das zweite Schuljahr, wirklich richtig arg gebeutelt hatte Und der hatte mir ihn zum besten Freund gemacht, zumindest, sag ich mal, für den Rest meiner Grundschulzeit. Danach haben wir uns irgendwie aus den Augen verloren. Und da bin ich Gott auch bis heute dankbar. Und der Unterschied zu der ersten Geschichte hier, sag ich mal, da war ich alleine das Opfer. Ich hatte nichts Böses getan, nichts anderes getan, als den gleichen Schulweg zu haben und ja, nicht zu den Freunden von Klaus K. zu gehören. Nicht zu seiner Gang zu gehören. Anders als bei meinem Opa war es eindeutig, wer der Feind war, wer hier der Böse und wer der Gute war, oder? Ich habe meine Bitte an dich. Stell dir jetzt mal deinen ärgsten Feind, deine schlimmste Feindin vor. Das kann ja ganz aktuell sein, vielleicht ist es alt, aber vielleicht ist es auch ganz frisch. Stell ihn dir mal vor, denjenigen. Was empfindest du da, wenn du an deinen ärgsten Feind und deine schlimmste Feindin denkst? Was fühlst du? Was bewegt dich? Fühlst du Ablehnung? Fühlst du Hass? Hast du einfach nur große Angst, wie damals mein Großvater im Krieg, wie ich vor Klaus K.? Oder machst du es wie Jesus, der sagt, liebt eure Feinde, tut denen wohl, die euch hassen. Harte Ansage, oder? Liebt eure Feinde, liebt den, den du dir gerade vorgestellt hast. Ich meine, was hat denn der gegnerische Soldat damals, 1944 in Frankreich, in dieser Scheune, anderes getan? Schließlich war mein Großvater Mitglied einer aggressiven Armee. Eines Volkes, das einen Weltkrieg provoziert hatte. Zu dem Zeitpunkt waren schon Millionen Menschen gestorben. Mein Großvater war eindeutig der Böse. Der gehörte zu den Bösewichten, zu den Feinden. Und nicht der Schütze in der Scheune, der vielleicht sein Land verteidigt hatte oder weiß ich, ob damals die Amerikaner schon beteiligt waren, zur Befreiung Europas. Mein Opa war der Böse, der andere war der Gute. Ich bin mir übrigens gar nicht so sicher, ob mein Großvater bis zum Ende seines Lebens diese Sichtweise der Dinge überhaupt einnehmen konnte. Für den war der andere immer der Böse, der auf ihn geschossen hat und seinen Freund getötet hatte. Und ich weiß ganz ehrlich nicht, wenn ich mich in die Lage von diesem Schützen reinversetze, ob ich da so viel Liebe gefühlt hätte, den am Leben zu lassen, meinen Großvater am Leben zu lassen. Wenn ich dieser Scharfschütze gewesen wäre. Du sollst deine Feinde lieben. Also ich weiß nicht. Immer dann, wenn Klaus mir aufgelauert hat, Klaus mit K, und mir Prügel angedroht hat, dann habe ich den nicht besonders lieb gehabt. Ich meine, ich war beherrscht eher von der Angst. Aber ich habe auch keine Liebe im Herzen für ihn gefühlt, wirklich nicht. Denn da war die Sache doch viel eindeutiger. Und ich meine, ich habe doch nichts Böses getan. Ich bin einfach zur Schule gegangen. Wir hatten den gleichen Schulweg. Ich kannte ihn vorher nicht einmal. Ich war nicht sein Freund, aber auch nicht sein Feind. Was verlangt denn Jesus Christus von mir? Habe ich mich hier gefragt an dieser Stelle. Und vielleicht fragst du dich jetzt das gerade auch, vor allen Dingen, wenn du an deinen Feind von gerade denkst. Wie soll das gehen? Tiefe Liebe für den brutale Empfinden, der dir gerade mit Freude wörtlich oder bildlich in die Fresse schlägt oder dir in den Rücken fällt. Wie soll ich das schaffen? Meint Jesus das wirklich ernst? Oder ist das nur eine besonders hohe Hürde für richtig ernsthafte Nachfolger Jesu? Hat da Gott irgendeine Gebrauchsanweisung für mich? irgendeinen Weg, wie ich das hinkriegen kann? Muss ich damit vielleicht ganz alleine klarkommen, mit diesem Anspruch, meinen Widersacher zu lieben, oder bekomme ich da irgendeine klitzekleine Unterstützung von Gott? Mein Kind Gottes, irgendwie ein bisschen Schutz, wenigstens ein kleines bisschen Schutz. Im Psalm 23, Vers 5 steht was. Da steht, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Das ist doch super, habe ich mir so gedacht. Gott lädt mich an seinen Tisch ein. Das heißt, ich bin zum Essen eingeladen. Er sorgt für mich. Und dazu salbt er mein Haupt mit Öl und schenkt mir voll ein. Und das alles im Angesicht meiner Feinde. So habe ich mir das gedacht. Ich bin eingeladen, meine Feinde nicht. Die schauen nämlich zu. Ich gehöre zur Familie, meine Feinde nicht. Die müssen draußen bleiben. Die sind nicht dabei. Ich werde mit Öl gesalbt. Also das mit dem Ölsalben, das war so. Ein Gast, der eingeladen war, der kam manchmal von einer langen Reise aus der Wüste. Roch nicht besonders gut wahrscheinlich. Hygienische Verhältnisse nicht besonders hervorragend. Oder kam von der Arbeit und ja, hat geschwitzt und was auch immer. Und dann war es Brauch, dass man den Leuten so wohlriechenden Talg auf den Kopf zerdrückt hat. Da waren ätherische Öle drin. Und das schmolz so langsam im Lauf des Gastmahls. Man begann wohl zu riechen nach den ätherischen Ölen. Und zugleich hatte das die Wirkung, das floss überall runter und kühlte auch den Gast ganz langsam. Und das bekam so ein angenehmes Wohlgefühl. Man fühlte sich richtig eingeladen und konnte das Essen so richtig gut genießen. Meine Feinde müssen leider weiter stinken. Und zusätzlich schenkt Gott mir voll ein. Das heißt, ich bekomme alles im Überfluss. Essen, Trinken, Gastfreundschaft, Zuwendung, Aufmerksamkeit, Segen, Gnade, Barmherzigkeit, Vergebung, Liebe. Meine Feinde bekommen nichts. So habe ich mir das gedacht. Aber dann ist mir klar geworden, dass dieses einseitige Verteilen von Zuwendung, von Gutem, überhaupt nicht Gottes Wesen entspricht. Gott ist Liebe und Gott liebt jedes seiner Kinder. Jeder Mensch ist an seinen Tisch eingeladen, ausnahmslos. Du, ich, jeder Mensch. Und auch der junge Kerl, der vor ein paar Tagen in Lünen in der Schule seinem Mitschüler in den Hals gestochen hat, ihn getötet hat. Und auch genau den gleichen, von dem wir vorhin gehört haben. Der gehört auch an den Tisch Gottes. Gottes Gastfreundschaft ist grenzenlos. Er duldet keine Ausgrenzung. Er duldet nicht, du hast meine Mutter schräg angeguckt, du gehörst nicht zu meiner Familie, deswegen steche ich dir jetzt in den Hals. Was dem anderen Jungen passiert ist, weiß ich nicht. Er duldet nicht, ihr müsst draußen bleiben. Ihr da draußen seid alle meine Feinde. Das gibt es bei Gott nicht. Selbstverständlich gibt Gott dir und mir auch Sicherheit. Das will er auch tun. Selbstverständlich schafft er einen Ort, wo du dich wohlfühlen kannst, wo du versorgt bist, wo du sicher bist. An dem du dich sicher und geborgen fühlen kannst. Einen Ort, an dem dir deine Feinde nichts anhaben können. Denn das Gastrecht der damaligen Zeit war heilig. Das bedeutete Schutz für alle Gäste. Für mich, für dich, für deine Freunde, aber auch für deine Feinde. Es steht deinem Feind genauso offen, an dem Tisch Gottes Platz zu nehmen wie dir. Und das bedeutet, dass du dich möglicherweise plötzlich mit deinem ärgsten Widersacher am gleichen Tisch wiederfindest. Das bedeutet vielleicht, dass es plötzlich für dich ungemütlich werden könnte am Tisch Gottes an der reich gedeckten Tafel. Weil auch dein Feind am Tisch Gottes herzlich willkommen ist. Stell dir das doch noch einmal vor. Vorhin hast du an deinen schlimmsten Feind gedacht. Nun stell dir vor, du sitzt an der reich gedeckten Tafel Gottes und fröhlich gestimmt lächelnd kommt er rein und setzt sich genau dir gegenüber hin. Greift zu und lächelt dich fröhlich schmatzend an. Also, ich stelle mir das nicht unbedingt lustig vor. Ich weiß nicht, ob ich Klaus mit K. damals auch freundlich zurück angelächelt hätte. Gerade eben noch ist er dir mit Vergnügen wörtlich oder billig in den Rücken gefallen und jetzt sitzt er dir gegenüber. Aber Gott deckt einen Tisch, an dem jeder Gast willkommen ist. Eine Tafel für alle, an dem sich jedermann versammeln kann. Ohne Ausnahme. Und ganz schnell passiert es, dass du neben demjenigen sitzt, der dich so fürchterlich verletzt hat. Dass du da sitzt neben dem, den du nicht leiden kannst, weil er vielleicht so schrecklich riecht oder weil er fürchterliche Tischmanieren hat. Vielleicht auch, weil er nur anders aussieht, anders gekleidet ist oder auch nur anders, einfach nur eine andere Meinung hat als du. Niemand macht dir deinen Platz am Tisch Gottes streitig. Aber es ist auch dir nicht gestattet, jemanden von diesem Tisch zu verscheuchen. Gott duldet keinerlei Form der Ausgrenzung. Denn dieses Prinzip der Ausgrenzung ist es doch, was uns Menschen überhaupt erst zu Feinden werden lässt. Tief in jedem Menschen steckt der Wunsch nach Beziehung, die Sehnsucht, dabei zu sein, dazuzugehören. Ich will bei der Bande von Klaus K. dabei sein. Da gewinnt man die Identität. Da grenzt man sich von anderen Gruppen ab. Hier sind wir. Da drüben sind die anderen. Wir sind die Guten, ihr seid die Bösen. Schalke ist doof, Dortmund ist super. Köln ist geil, Düsseldorf ist arrogant. Der Westen ist hip, der Osten ist so lala. Amerikaner sind alle dumm, Europäer sind alle klug. Wir verteidigen unsere Heimat in Frankreich. Ihr seid die bösen Deutschen, die Angreifer, die Aggressoren. Wir haben die Wahrheit, die anderen haben nur Religion. Und schon unter den kleinen Kindern heißt es, Jungs sind klasse und Mädchen sind langweilig. Wir gehören alle zur Bande von Klaus K., die anderen eben nicht. Aber bei Gott gibt es dieses klischeehafte Denken nicht. Die Kategorie wir, ihr oder wir, sie lässt Gott nicht zu. Gott verbindet immer. Gott versammelt. Gott vergibt. Gott tröstet. Gott ist Liebe. Und Liebe kennt dieses Wir-Sie-Schema nicht. Gott macht dieses Wir-Sie-Spiel nicht mit. Ich meine, als er damals da im Himmel saß, hätte er auch sagen können, hier oben sind wir drei, Gott Vater, Gott Sohn, Heiliger Geist, es geht uns gut, wir haben hier eine Wohlfühlzone, lasst die Menschen doch da unten machen, was sie wollen. Ist doch nicht so wichtig. Oder was soll ich mich da einmischen? Warum sollte ich diesen heiligen Kreis von uns dreien verlassen? Aber nein, er hat die Trennung zwischen ihm und uns durchbrochen. Er ist Mensch geworden. Gott überwindet diese Grenze zwischen ihm und uns. Er überwindet das Denken in wir und sie und verwöhnt auf diesem Wege die Welt mit sich selbst. Aber ich habe mich gefragt, wie kann ich diese Auflösung in meinem täglichen Leben irgendwie hinkriegen? Wie kann ich das praktisch umsetzen, was Gott mir da vorliegt, was Gott mir da zeigt? Damals bei Klaus mit K. hat Gott das ganz alleine für mich getan. Da habe ich die richtigen Menschen gehabt, meine Eltern, mein Direktor. Und die haben das Ganze für mich aufgelöst. Da war ich nicht dran beteiligt. Die haben das Muster aufgelöst, dass wir sie, dass wir ihr. Aber was war damals mit dem Soldaten in der Scheune, der keinen zweiten Schuss auf meinen Großvater abgegeben hat? Er hat sich entschieden, loszulassen. Was er damals gegen meinen Großvater, den bösen Feind, den Aggressor in der Hand hatte. Er hat ihn ziehen lassen. Er hat ihn davonkommen lassen. Menschen tun Menschen Unrecht. Sie verletzen einander. Sie schädigen sich gegenseitig. Und dann halten sie es gegeneinander fest. Sie verwenden es gegen den anderen. Sie lassen den anderen damit nicht durchkommen. Guck dir diese ganzen Prozesse an. Archiv in Köln, Duisburg, hier Love Parade. Sie lassen sich nicht durchkommen. Und solange sie daran festhalten, an dieser negativen Haltung, diesem zerstörerischen Handeln, werden sie selbst gefangen sein. Solange sie dem Hass in sich selbst Raum geben, zerstören sie sich selbst. Sie hoffen, dass die Ratte stirbt und trinken selbst das Rattengift. Aber so muss es nicht sein. Lass Gott für dich diese Feindschaft überwinden. Er macht es für dich. Gott schafft dir eine Lebensbasis, die vollkommen losgelöst ist von Freundschaften und Feindschaften. An dem Tisch ist immer reich gedeckt für dich. Du musst dich ihm nur anvertrauen. Mit deiner Entscheidung, zu Gott zu gehören, sein Kind zu sein, ihm, dem guten Hirten, zu folgen, hast du dich auch unter seinen Schutz gestellt. Entscheide dich dann dafür, deinen Feind vollständig der Obhut Gottes zu überlassen. Liebe deine Feinde. Ich weiß, dass das oft nicht einfach ist. Und ich habe damals auch lange Zeit gebraucht, bis ich mich meinen Eltern wegen Klaus anvertraut habe. Ich meine, Klaus mit K, das wäre wahrscheinlich heute noch, wenn ich nicht hätte meine Mutter sterben lassen. Manchmal braucht es eben eine lange Zeit. Vielleicht braucht es Jahre, in denen du die Entscheidung täglich aufs Neue treffen musst, bis du endlich frei bist. Es kann dir nichts geschehen. Gottes Gastreich ist heilig. Und er wird den Streit zwischen dir und deinem Gegner beenden. Für immer. Gott ist Liebe. Und seine Liebe überwindet alle Feindschaft. Ein für alle Mal. Ich möchte gern mit euch beten und ich möchte gerne euch bitten, ich lade euch ein, den Psalm 23 mit mir laut mitzubeten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen, weil er der gute Hirte ist. Und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht, denn du, Herr, bist bei mir. Du beschützt mich mit deinem Hirtenstab. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und gibst mir mehr als genug. Deine Güte und Liebe werden mich begleiten mein Leben lang. In deinem Haus darf ich für immer bleiben. Amen.